Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Vor 2 Monaten ist der Name Sophie Scholl auf ganz verquere, eigentlich niederträchtige Art benutzt worden. Im November hat sich eine Gegnerin der Corona-Maßnahmen mit der Widerstandskämpferin Sophie Scholl verglichen. Die Debatte über diesen Auftritt, die ja stark war, die hat auch gezeigt, wie stark Sophie Scholl für den Widerstand gegen den Nationalsozialismus steht. Die Autorin und Malerin Simone Frieling hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Sophie Scholl – Aufstand des Gewissens. Und mit ihr sind wir jetzt verbunden. Guten Tag, Frau Frieling.
Guten Tag, Herr Mayer.
Sie haben sich eben ganz intensiv mit Sophie Scholl beschäftigt. Wie hat das denn auf Sie gewirkt, als dieser Name Sophie Scholl von einer sogenannten Querdenkerin in Beschlag genommen wurde?
Da habe ich gedacht, dass es eine sehr junge Frau ist, die vielleicht eher von einem Konsumgedanken ausgeht. Man kauft einen Adidas-Schuh, dann kann man schneller laufen. Man stülpt sich das Sophie-Scholl-Kostüm über und man wird zur Heldin. Das ist also ein ganz verkürzter Gedanke, der aus dieser Konsumwelt kommt und der nichts mit dem Inhalt und den Taten der Sophie Scholl zu tun hat. Mit denen hat sie sich gerade nicht beschäftigt. Und ich denke, das ist auch ein bisschen jugendlicher Leichtsinn. Natürlich möchte man gerne in dem Alter heldenhaft sein.
Jetzt haben Sie sich sehr intensiv mit Sophie Scholl beschäftigt. Wobei, es gibt ja schon ganz viele Bücher über Sophie Scholl und über ihre Widerstandsgruppe, die Weiße Rose. Wie haben Sie sich denn einen eigenen Zugang geschaffen zu dieser Zeit und zu diesen Menschen?
Das habe ich dadurch getan, dass mich die Frage interessiert hat, wie ein junger Mensch, sie ist ja wirklich mit 21 Jahren hingerichtet worden, seine Widerständigkeit erlangt, woher er die Kraft nimmt. Und das ist etwas, was so explizit in den anderen Büchern nicht beschrieben wird. Und das hat mich ganz besonders interessiert. Und da habe ich eben gefunden, wie auch bei anderen großen Frauenpersönlichkeiten wie der Rosa Luxemburg und der Hannah Arendt, dass das Elternhaus eine ganz große Rolle spielt. Dass es also um geliebte und geachtete Töchter geht, die einen lebenslangen Rückhalt durch diese Liebe und Achtung in der Familie haben und deswegen eben bestimmte Kräfte haben, die andere vielleicht nicht so haben.
Wobei Sie da auch die Spannung nicht aussparen. Ich fand auch ganz interessant davon zu lesen, dass Sophie Scholl wie auch ihr Bruder Hans Scholl, mit dem sie ja gemeinsam Widerstand geleistet hat, dass die beiden in jüngeren Jahren sehr angezogen waren vom Nationalsozialismus, mit viel Engagement dabei waren in der Hitlerjugend, im Bund Deutscher Mädel und das zu starken Konflikten in der Familie geführt hat.
Ja. Also die Eltern haben sehr gelitten in den Jahren, denn es war auch die Tochter Inge, die sehr glühend für Hitler war. Und das war für die Eltern, die mit dem Nationalsozialismus nichts im Sinn hatten, ganz, ganz schwer. Und es hat eben immer diese Streitgespräche gegeben. Die hat aber Sophie Scholl sozusagen nur mit angehört. Und dann hat sie eben eine Entwicklung gemacht, die sich ganz davon wegentwickelt hat. Und da würde ich sagen, spielt die Literatur eine große Rolle. Sie hat also sehr viel gelesen. Und sie hat das gelesen, was eigentlich eben zur verbrannten Literatur gehörte. Die Russen hat sie gelesen. Das waren nun aber die ausgemachten Feinde, die man bekämpfen musste. Und dann hat sie die Franzosen, Baudelaire, gelesen, Valin. Und in einer solchen Hitlerjugendgruppe hat sie als Lektüre Heine vorgeschlagen. Da hat man sie entsetzt angeguckt. Und sie hat dann nur, als das abgelehnt wurde, gesagt, wer Heine nicht gelesen hat, kennt die deutsche Literatur nicht. Und diese Stimme der Literatur hat sie resistent gemacht gegen die ganzen Ideologien der Nazis.
Und wenn Sie sagen, da würde ich gerne nochmal nachfragen, sie hat die Russen gelesen. Welche Russen hat sie denn gelesen?
Sie hat Dostojewski gelesen, Gogol und Tolstoi. Mhm, mhm.
Sie betonen auch Momente einer widerständigen Haltung, die mit so auf den ersten Blick mit Politik oder Gesellschaft erstmal nichts zu tun haben, nämlich Sophie Scholls starke Bindung an die Natur und überhaupt auch ihre Lebendigkeit, ihre Lebensfreude. Welche Rolle hat das denn gespielt bei ihrem Entschluss, Widerstand zu leisten?
Das hat auch eine große Rolle gespielt, weil sie als Individualistin in die Natur gegangen ist. Und in jeder Diktatur wird ja die Individualität möglichst so weit unterdrückt, dass es sie gar nicht mehr geben soll. Und Sophie Scholl hat also in diesem Freiraum der Natur, wo sie nicht von außen bestimmt war, eigene Gefühle und eigene Gedanken entwickelt und ist auch zu dem gekommen, was Hannah Arendt so betont, dieser Dialog zwischen mir und mir selbst. Und der hat ganz stark dort seine Wurzeln in diesem Freiraum und in diesem Raum, wo sie alleine hingegangen ist. Und das hat zu einer Selbsterziehung durch Selbstbefragung geführt. Sie hat sich also immer wieder geprüft und diese kritische Stimme gehabt, ist das richtig, was ich tue? Das hat sie in religiöser Hinsicht getan, aber eben auch in gesellschaftlicher und politischer.
In Ihrem Buch, da umkreisen Sie das Thema Sophie Scholl und die Weiße Rose so von verschiedenen Seiten. Es gibt eben, davon haben Sie gesprochen, ein Kapitel über die Familie Scholl. Es gibt ein Kapitel über Ihre Beziehung zu Fritz Hartnagel, Ihrem Partner damals. Sie schreiben aber auch ausführlich über den Gestapo-Beamten, der Sophie Scholl vor allem vernommen hat. Das ist Robert Mohr. Warum fanden Sie das wichtig, diesen Mann jetzt genauer darzustellen?
Weil in der Persönlichkeit von Robert Mohr etwas liegt, was sehr ambivalent erst einmal auf uns wirkt. Und dieses Zwiespältige oder dieses Schillernde, das wollte ich fassen. Er hat sich nach dem Tod, nach der Hinrichtung so verhalten, als hätte er Sophie Scholl retten wollen. Und wenn man das aber genauer liest, kommt man dahin, dass man es ihm nicht glauben kann. Und mit dieser angeblichen Rettung hat er hinterher versucht, eben sich reinzuwaschen und sich sozusagen auch als Freund der Familie zu zeigen. Und darauf sind die Eltern leider etwas hereingefallen. Und das finde ich eben sehr, das ist eigentlich sein zweites Verbrechen in meinen Augen. Mhm. Etwas ganz, ganz Perfides, die Dinge eben rumzudrehen.
Sie erzählen auch von einem weiteren Gestapo-Mann, der andere Mitglieder der Weißen Rose vernommen und auch gefoltert hat. Das ist der SS-Untersturmführer Anton Mahler. Der wurde nach dem Krieg verurteilt in Deutschland wegen fortgesetzter Vergehen der Körperverletzung im Amt und Aussageerpressung. Sollte eigentlich 4 Jahre ins Zuchthaus, konnte aber fliehen und zwar mit der Unterstützung eines US-amerikanischen Geheimdienstes. Warum hat der amerikanische Geheimdienst dann diesem früheren SS-Mann geholfen?
Naja, weil die Amerikaner eine ganz andere Agenda hatten. Sie haben im Kalten Krieg eben den Kommunismus als größtes Problem, größte Sünde auch angesehen und haben dann auch in perfider Weise die kriminellen Energien und auch Strukturen, die in so einer Folterpersönlichkeit waren, für ihre Zwecke benutzt. Und das ist auch eine ganz scheußliche Angelegenheit. Und das haben sie nicht nur in dem Falle getan, sondern in ganz vielen eben, dass sie ausdrücklich Verbrecher benutzt haben, um auf Kommunistenjagd zu gehen.
Sie haben schon gesagt, eine ganz wichtige Kraftquelle und Widerstandsquelle für Sophie Scholl war ihr christlicher Glauben. Sie setzen sich aber auch sehr kritisch auseinander mit der Rolle der Kirche in der Nazizeit, der katholischen und der evangelischen Kirche. Und Sie erzählen von einer Geschichte aus der Nachkriegszeit, die man von heute aus kaum glauben kann. Da wollte eine katholische Jugendzeitschrift, Fährmann hieß sie, 1947 eine Würdigung der Weißen Rose veröffentlichen. Dagegen hat aber das Generalvikariat Freiburg damals sein Veto eingelegt. Wie wurde das denn von der Kirche begründet, dieses Veto gegen die Weiße Rose?
Dass jede Gewalttätigkeit, aber man muss ja sagen, dass die Weiße Rose sich gerade eben Gewaltlosigkeit auf die Fahnen geschrieben hat, dass also jeder Widerstand schon nicht rechtens sei, auch wenn es gegen einen Unrechtsstaat geschehe. Und das ist ein Gedanke, der so stark die ganze Zeit geprägt hat, sodass die Widerstandskämpfer überhaupt nicht mit der Unterstützung der Kirche, weder der evangelischen noch der katholischen, rechnen konnte, sondern sogar eben ausgesondert wurden, angezeigt wurden, verleumdet wurden. Und die Widerstandskämpfer aus den eigenen Reihen, die wussten das ganz genau. Die konnten sich also nicht an irgendwelche über ihnen stehenden Priester wenden, weil sie wussten, das findet kein Gehör. Das wird eventuell sogar denunziert.
Und das hat eben über die Nazizeit hinaus weitergewirkt, wie wir an diesem Beispiel sehen. Simone Frieling hat
moralischen Zusammenbruch, den ja doch viele Deutsche auch ganz persönlich empfunden haben, 45 und dann, als ihnen die ganzen Bilder der KZs gezeigt wurden, den hat es so nicht in der Kirche gegeben. Der wurde also so auch nicht kommuniziert mit den Gläubigen. Das werden Einzelne sicher gehabt haben, aber das, was die Kirche hat verlauten lassen, das war nicht so, dass sie selbst auch einen moralischen Zusammenbruch hatte.
Das sagt die Autorin Simone Frieling. Sie hat das Buch Sophie Scholl, Aufstand des Gewissens, geschrieben. Im Verlag Ebersbach und Simon ist das Buch erschienen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Frieling.
Ja, danke, Herr Mayer. Alles Gute. Und wir wollen hoffen, dass heute Nacht in den USA alles friedlich und demokratisch vonstatten geht.
Das hoffen wir alle zusammen. Vielen Dank.